Eine Insta-Umfrage im Auftrag der christlichen Zeitschrift IDEA hat vor Ostern ergeben, dass 18% der Deutschen glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das für eine gute oder schlechte Nachricht haltet. Ich musste also erst einmal, habe ich gedacht, wow, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es wirklich 18% sind. Ich hätte die Zahl eher niedriger eingeschätzt, aber immerhin, Gott sei Dank. Dann habe ich aber um eine Ecke weiter gedacht und mich schon gefragt, was ist eigentlich mit den anderen 27%, die auch Mitglied einer christlichen Kirche sind und offensichtlich, zumindest in dieser Umfrage, nicht bekannt haben oder angegeben haben, dass sie an die leibhaftige Auferstehung von Jesus glauben. Wie kann es sein, dass nur ungefähr jeder Fünfte in Deutschland an die Auferstehung glaubt und gleichzeitig jeder Zweite zumindest bekennt oder mit seiner Mitgliedschaft noch nicht anders geäußert hat, dass er Christ ist? Haben die Leute nicht schnell genug einen Austrittstermin bekommen oder liegt da ein tiefer greifendes Problem vor? Und natürlich kann man sehr schnell und sehr leicht mit dem Finger auf das Namenschristentum in Landeskirchen zeigen, aber ich möchte das heute auch nochmal ganz persönlich an dich richten. Wie sieht es bei dir aus, bei deinem und bei meinem persönlichen Glauben an die Auferstehung Jesu? Ist das nur ein Glaubenssatz, ein Dogma, das wir vielleicht sogar gegen jede Vernunft irgendwie versuchen zu verteidigen? Was würde denn passieren in deinem und in meinem Leben, wenn ich dir heute beweisen würde, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist? Würde sich überhaupt irgendetwas ändern? Würde deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen irgendetwas davon bemerken? Was würde passieren, wenn ich heute beweisen würde, dass Jesus nicht leibhaftig auferstanden ist? Ich möchte uns heute drei Wahrheiten über die Auferstehung Jesu an diesem Osterfest 2026 mit euch besprechen. Und dazu möchte ich euch den Bericht von Markus lesen. Markus Evangelium Kapitel 16, also ja, heute ein ganzes Kapitel, weil wir das große Ganze mal in den Blick nehmen wollen. Und vielleicht fragst du dich gerade, ja, warum gerade aus dem Markus-Evangelium? Natürlich gibt es die Ostergeschichte auch im Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, im Johannes-Evangelium. Ich habe mich tatsächlich für das Markus-Evangelium sehr bewusst entschieden, weil ich sehr schön finde, wie Markus hier in besonderer Weise die Auswirkung der Auferstehung zeigt. Und darüber wollen wir sprechen. Wer war also dieser Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat? Tatsächlich ist Markus als junger Mann zuerst einmal sehr negativ aufgefallen in der Bibel. Also im Garten Gethsemane ist er dort als junger Mann, wo Jesus mit dem Tod ringt, betet, die Jünger schlafen. Markus ist dabei. Er ist ein Augenzeuge dieser Ereignisse. Aber es ist für ihn keine besonders rühmliche Geschichte. Er flieht nämlich lieber nackt, als sich mit Jesus erwischen zu lassen. Und auch in seinem frühen Dienst, nachdem er Christ geworden ist und das Evangelium anfängt, sich auszubreiten, ist er nicht besonders zuverlässig. Also er geht mit auf eine Missionsreise mit Paulus und Barnabas, die erste Missionsreise. Man denkt, wow, aber bei den ersten Schwierigkeiten ist ihm das zu viel und er haut ab. Und bei der nächsten Missionsreise zerstreiten sich Barnabas und Paulus darüber, ob sie den Markus jetzt wieder mitnehmen oder nicht. Und Paulus ist da felsenfest der Meinung, der kommt nicht mehr mit. Erstaunlicherweise scheint irgendetwas dann mit den Jahren im Leben von Markus passiert zu sein, sodass wir gegen Ende des Lebens vom Apostel Paulus finden wir ihn, wie er darum bittet, dass der Markus doch bitte zu ihm kommt in seiner Gefangenschaft in Rom, also in Paulus seiner Gefangenschaft in Rom, weil er ihm sehr nützlich geworden ist. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass Markus nach dem Tod von Paulus, der als Märtyrer dann auch bald in Rom stirbt, er dann in Rom bleibt und vor allem dann Petrus dient, der in der Zeit sich in Rom aufhält und dann ebenfalls kurze Zeit später als Märtyrer unter Kaiser Nero den Tod erleidet. Und es wird überliefert, dass Markus auf Bitten der Christen in Rom, kurz bevor Petrus stirbt, diese Verkündigung des Petrus, die er Land auf Land ab und auch in Rom gehalten hat, dass er die irgendwie zusammenfasst und aufschreibt. Und das, so berichtet uns die Kirchengeschichte, ist das Markus-Evangelium. Also wir hören im Markus-Evangelium nicht nur einen Augenzeugen, sondern gleich mindestens zwei. Und was für ein Zeugnis. Petrus, der Fels, der große Glaubensschritte wagt und am Ende Jesus verrät, der zurückgeht zu seinen Fischen und dann wenige Tage später im Tempel steht und eine Predigt hält, nach der sich 3000 Menschen zum Glauben an Jesus bekennen. Dieselben Menschen, die vor wenigen Tagen noch "Kreuzige ihn" geschrien haben. Und am Ende seines Lebens wird Petrus die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Christus bis nach Rom tragen, in die damalige Welthauptstadt. Und sich für diesen Glauben sogar ans Kreuz schlagen lassen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gewesen ist, aber es gibt Erzählungen aus der frühen Kirche, dass Petrus sogar sehr bewusst sich hat kopfüber kreuzigen lassen, weil er gesagt hat, ich bin nicht würdig, wie mein Herr gekreuzigt zu werden. Das ist dieser Petrus. Und das Markus-Evangelium ist wie kein anderes Evangelium für den Mann und die Frau von Welt geschrieben. Es ist wirklich an die Weltbürger Roms gerichtet. Und in der lateinischen Übersetzung hört man ständig das Wort subito. Vielleicht habt ihr das im Lateinunterricht auch schon mal gehört. Das heißt plötzlich, geschwind, sofort. Und im Markus-Evangelium passiert wirklich ständig irgendwas. Also da wird nicht lange rum erklärt, sondern da wird gehandelt. Da passiert etwas sofort. Und wahrscheinlich trifft auch kein anderes Evangelium unseren Zeitgeist heute so sehr wie das Markus-Evangelium. Wir leben ja auch in einer Instant-Kultur, wo alles nur noch einen Klick weit entfernt ist. Also auch in gewisser Weise vielleicht auch wieder ein modernes Evangelium. Ja, schön kurz und auf den Punkt. Nun wollen wir also das Zeugnis dieser beiden Augenzeugen uns mal selbst durchlesen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium die ersten 8 Verse im 16. Kapitel. Markus 16, ihr dürft gerne eure Bibeln mit aufschlagen und drin mitlesen. Ich lese aus der Basisbibel-Übersetzung. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite, trug er ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich. Die Auferstehung ist eine erschreckende Wahrheit. Gleich werdet ihr es auch sehen. Und vielleicht habt ihr schon 100-mal Ostern gefeiert und fragt euch, ich weiß, dass ihr nicht 100 seid, aber so Pi mal Daumen, ne? Fühlt sich so an. Vielleicht fragt ihr euch, was an Ostern ist denn eine erschreckende Wahrheit? Schaut mal, unser vermeintlich größtes Problem ist gelöst. Schaut mal, die Frauen, deren größtes Problem war der Stein. Und sie kommen zum Grab und stellen fest, Problem gelöst, der Stein ist weg. Unsere Pläne werden plötzlich über den Haufen geworfen. Bei den Frauen damals, Jesus ist weg. Wir können und wir brauchen ihn auch nicht mehr zu salben. Selbst der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Also wenn ihr eine Sicherheit im Leben haben dürft, ist, dass wir am Ende alle sterben müssen. Und jetzt auf einmal stellen sie fest, dass das nicht das Ende ist. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir können Jesus nicht mehr aufsuchen. Wir können ihn nicht mehr verehren. Wir können ihm nicht mehr dienen. Sei es jetzt dadurch, dass man seinen Leichnam noch irgendwie besonders einbalsamiert oder so oder einen besonderen Gedenkstein errichtet, wo wir dann alle hinpilgern können und ihm nochmal die letzte Ehre erweisen. Wir können das nicht mehr. Am Ende ist es Jesus, der uns aufsucht, der uns begegnet, der uns Anweisungen gibt, wie es ihm gefällt und nicht, wie wir es vielleicht gerne hätten. Wir können kein Gras mehr über die Sache wachsen lassen, sondern müssen uns vorbereiten auf eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Das war ja die Hoffnung der Römer und auch der jüdischen Elite, sie gesagt haben, Mann gekreuzigt, Leichnam im Grab, Stein vor, Siegel dran, Ende der Geschichte. Warten, bis sich der Staub verzogen hat. Und auf einmal ist das Grab leer. Selbst der Tod macht hier gar nichts mehr gut, sondern alles nur noch schlimmer. Und am Ende stellen wir fest, wir tragen jetzt unsere Verantwortung im Leben und im Sterben. Die Auferstehung verändert alles. Wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, dann ist unsere Suche nach einem Weg zu Gott beendet. Jesus ist dann der einzige Weg. Keine Religion der Welt wird mehr benötigt. Jesus ist der Weg. Wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, dann ist die Frage nach dem Leben, nach dem Tod beantwortet. Wir alle werden uns dann vor Jesus verantworten müssen. Und wir können dann nicht mehr rein diesseits orientiert, materialistisch leben. Wir wissen, dass es eine Verantwortung gibt, die über den Tod hinausgeht. Wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, dann ist der Sinn des Lebens enträtselt. Nämlich, dem auferstandenen Herrn zu begegnen, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen in sein ewiges Reich. Dann brauchen wir keine Philosophie mehr, die versucht, aus den Enden dieser Welt irgendeinen Sinn zu knüpfen. Wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, dann ist auch die Machtfrage in dieser Welt ein für alle Mal geklärt. Jesus ist Herr. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Jede Macht ist immer nur relativ. Und das größte Machtinstrument der Herrscher dieser Welt ist gebrochen. Selbst der Tod kann Nachfolger Jesu nicht mehr schrecken. Bekommen wir langsam ein Gespür dafür, dass die Auferstehung Jesu eine erschreckende Wahrheit ist? In ihrem Roman Mittagsstunde erzählt Dörte sehr eindrücklich eine Geschichte davon, wie nach einer langen Zeit der Trennung die Männer in einem kleinen ostfriesischen Dorf plötzlich aus dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückkehren zu ihren Familien. Und sie sagt, ihre Auferstehung veränderte alles. Und wenn das für die Männer in einem kleinen Dorf so eine krasse Veränderung bedeutete, dass die Männer wieder zurückgekommen sind in das Dorf, in ihre Familien, dann haben wir ein kleines Gespür davon, was es bedeutet, wenn Jesus von den Toten wahrhaft auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu ist eine erschreckende Wahrheit. Die Frauen fürchteten sich, das weiterzusagen. Doch Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und deshalb geht die Geschichte hier auch weiter. Und wir lesen dann in Markus Kapitel 16 von Vers 9 bis 13, ich lese hier im Text weiter, früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigt er sich Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren. Und die jetzt trauerten und weinten, die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Danach zeigte sich Jesus zwei Jüngern. Er kam in fremder Gestalt zu ihnen. als sie zu einem Ort auf dem Weg unterwegs waren. Da kehrten sie um und sie erzählten es auch den anderen. Aber auch den beiden glaubten sie nicht. Die Auferstehung von Jesus ist nicht nur eine erschreckende Wahrheit, sondern auch eine unglaubliche. Nur Maria Magdalena, aus der Jesus 7 böse Geister ausgetrieben hat, sie glaubt an den auferstandenen Jesus, nachdem er ihr begegnet ist. Und sie fängt jetzt als allererstes an, diese Wahrheit zu verkünden. Und ich kann mir das ehrlich gesagt nur so erklären, dass sie das glauben konnte, weil sie schon mal in ihrem Leben die Kraft der Auferstehung erlebt hat, als sie von den Dämonen befreit worden ist. Aber niemand glaubt ihr, selbst die Jünger nicht. Die trauern und weinen immer noch fürchterlich. Und dann erscheint Jesus zwei Männern auf dem Weg, ausführlich wird diese Begebenheit erzählt im Lukas-Evangelium, und auch ihrem Zeugnis glauben die Jünger nicht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, damals war das Zeugnis von Frauen nicht wirklich als ein vollwertiges Zeugnis von Zeugen angesehen. Schon gar nicht, wenn diese Frau einmal verrückt gewesen ist und von Dämonen besessen worden ist. Aber selbst den Männern glaubten sie nicht. Wie kann das sein? Jesus ist auferstanden. Die Welt hat sich total verändert. Aber die Jünger glauben nicht daran und bleiben in ihrer Angst und in ihrer Trauer stecken. Ich glaube, die Bibel erzählt das ganz, ganz bewusst auch. Wenn du heute Schwierigkeiten hast, an die Auferstehung von Jesus zu glauben, dann befindest du dich in guter Gesellschaft. Wenn selbst diejenigen, die das leere Grab gesehen haben und von Augenzeugen gehört haben, dass Jesus lebt, wenn sie nicht glauben konnten, ich denke, dann haben wir nach 2000 Jahren gute Gründe, an der Auferstehung Jesu zu zweifeln. Damals wie heute. Wissen wir, und die Menschen damals waren ja auch nicht doof, Tote stehen nicht einfach so nach 3 Tagen im Grab wieder auf. Und auch heute noch, wenn wir versuchen, uns empirisch oder naturwissenschaftlich irgendwie an dieser Sache heranzunähern, stellen wir eigentlich immer nur wieder fest, egal bei welchem Toten wir es versuchen, die Toten bleiben tot. Die Auferstehung Jesu ist wirklich unglaublich. Und doch ist es eine Wahrheit. Wie kann das sein? Es gibt viele Gründe, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Naturwissenschaftlich lässt sich das mit der Auferstehung nicht beweisen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Ja, aber wenn wir im Reich Gottes sein werden, dann werden wir den Auferstandenen sehen und dann wird sich das auch klären lassen. Aber historisch ist die Auferstehung von Jesus die historisch sicherste Wahrheit, die wir aus der Antike kennen. Also, kleines Beispiel. Keiner von uns würde wahrscheinlich bezweifeln, dass es Julius Caesar mal gegeben hat. Also, das ist der Typ, der Gallien erobert hat. Bei Asterix und Obelix ist er eine Witzfigur, aber in Wirklichkeit war er wirklich ein sehr krasser, starker Herrscher. Und alle, die Latein in der Schule hatten, die mussten sich wahrscheinlich seine Schrift De Bello Gallico, also vom Gallischen Krieg, anschauen und vielleicht sogar durchkämpfen. Von dieser Schrift, wo sein Leben und Wirken in Gallien beschrieben wird, gibt es nicht mehr als 10 handschriftliche Abschriften. Und die alle sind unvollständig und zum Teil in großen Stücken unterschiedlich. Das ist vielleicht das Freundlichste, was man dazu sagen kann. Die älteste dieser Abschriften, die wir heute haben, stammt ungefähr aus dem Jahr 1000 nach Christus. Also über 1000 Jahre, nachdem Julius Caesar gelebt hat. Trotzdem wird wahrscheinlich keiner von uns sich hinstellen und bezweifeln, dass Caesar tatsächlich existiert hat und dass er Gallien erobert hat. Auch wenn die Details dieser ganzen Geschichte hier und dort dann vielleicht doch sehr fragwürdig sind. Nun kommen wir zur Auferstehung von Jesus. Wir haben 4 verschiedene Berichte, die aus unterschiedlichen Perspektiven von Zeitzeugen übereinstimmend berichten, dass Jesus auferstanden ist. Dann zitiert Paulus in 1. Korinther 15, das ist nochmal eine Predigt für sich, die halten wir wann anders. Also 1. Korinther 15, falls ihr Fragen zur Auferstehung habt, das ist ein super Kapitel. Dort zitiert Paulus der noch lebt, während Zeitzeugen leben. Und der sagt, es gab 500 Augenzeugen in seiner Zeit und die meisten von denen lebten noch, als der erste Korintherbrief geschrieben wurde. Das heißt, Paulus sagt, also wenn ihr mir nicht glaubt, fragt 500 andere Leute, die haben gesehen, dass Jesus tot war und auferstanden ist. Also die meisten davon leben noch. Das ist, was 1. Korinther 15 über die Auferstehung sagt. Von diesen schriftlichen Berichten haben wir ungefähr heutzutage nach langer intensiver Forschung etwa 5000 Abschriften gefunden. Das sind zum Teil komplette Berichte, zum Teil sind es Fragmente aus dem Neuen Testament, aber über 5000 Abschriften. Und die Texte, die frühesten Texte, die wir haben, die kommen auf weniger als 100 Jahre an den Tod von Jesus heran. Also nicht 1000 Jahre, sondern weniger als 100 Jahre. Und sie wurden gefunden auf dem asiatischen, auf dem afrikanischen, auf dem europäischen Kontinent. Und sie bezeugen alle sehr früh und nicht abweichend voneinander, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wenn das nicht als eine historische Wahrheit gelten kann, also empirisch, wie gesagt, können wir da nicht beikommen. Wir können das nicht nochmal durch Versuch und Irrtum hervorzaubern. Aber historisch gesehen ist die Tatsache der Auferstehung hundertprozentig gesichert. Wir können das nicht leugnen, wenn wir nicht gleichzeitig dann leugnen wollen, dass wir eigentlich gar nichts über die Vergangenheit wissen können, was wir nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Und selbst dort wissen wir ja heute, dank KI, dass wir nicht allem glauben sollten, was wir mit unseren eigenen Augen sehen. Das also zur Zuverlässigkeit. Ich glaube aber, dass das tatsächlich nicht der stärkste Beweis und das stärkste Argument für den Glauben an die Auferstehung ist. Diese Evidenz ist da, aber es ist nicht das stärkste. Ich glaube, das stärkste Argument für den Glauben an die Auferstehung Jesu sind veränderte Menschen. Schaut mal, Maria Magdalena, sie konnte intuitiv glauben, weil sie bereits erfahren hatte, wie Jesus ihr Leben radikal verändert, als er sie von den bösen Geistern befreit hat. Schaut mal Petrus, der ja als Augenzeuge hinter diesem Bericht steckt. Petrus, der Jesus verleugnet hat, weil er Schiss hat, mit Jesus verurteilt zu werden. Dieser gleiche Petrus stellt sich wenige Tage später vor Tausende von Menschen, die eben noch geschrien haben, kreuzige ihn. Und sagt ihnen wörtlich ins Gesicht, Apostelgeschichte könnt ihr es nachlesen, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, also ich glaube, direkter kann man diese Menschen nicht ansprechen, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Also wenn Petrus nicht wirklich glauben wollte, dass das stimmt, dann wäre das alles irre und Wahnsinn, was er dort tut. Und würde auch gar nicht erklären, wie dieser Meinungswechsel in seinem Kopf stattfindet. Nächster, Paulus. Paulus verfolgt Christen aus Überzeugung bis zum Blut. Er glaubt, das sind Betrüger. Die haben sich da was ausgedacht und versuchen jetzt unsere schöne Religion kaputt zu machen, das Judentum. Und er verfolgt die Christen mit aller ihm zur Verfügung stehenden Macht, bis Gott ihn aus dem Sattel haut und er eine Christuserscheinung hat. Irgendein Licht vom Himmel, er erzählt mehrmals davon, in der Apostelgeschichte können wir das nachlesen. Und die Folge, die Konsequenz dieses Handelns ist, dass dieser Paulus zum größten Heidenmissionar in der Kirchengeschichte wird, der quasi fast im Alleingang das Evangelium in die ganze damalige Welt verbreitet. Was ist dort im Leben von diesem Paulus passiert, dass nachdem er ein Christenverfolger war, zu einem Heidenmissionar wird? Und die Bibel sagt, es war die Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Und ich muss das ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht so krasse Geschichten gehabt, aber ich kann das auch nur sagen. Ich glaube, wenn ich nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie durch das Zeugnis von einfachen Menschen, die keine Philosophie studiert haben, auch keine Theologie, die einfach ihre Bibel gelesen haben und versucht haben, das anderen Menschen zu erklären, Atheisten, die ganz konsequent Gott geleugnet haben, zum Glauben gekommen sind. Wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, ich glaube, dann hätte ich auch Schwierigkeiten an die Auferstehung zu glauben. Wenn ich nicht gesehen hätte, wie Drogen- und alkoholabhängige Menschen frei werden durch das Evangelium. Wenn ich gesehen hätte, wie kaputte Familien geheilt werden, dann weiß ich nicht, ob ich nicht heute auch Zweifel hätte an der Auferstehung von Jesus Christus. Aber weil ich das selbst erfahren habe, wie Jesus meine Ängste genommen hat und mir Kraft geschenkt hat, auch im Tod, als wir unsere Tochter verloren haben, daran nicht zu zerbrechen, sondern getragen zu werden. Deswegen glaube ich, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wahrscheinlich sind einige hier, die auch viele persönliche Zeugnisse und spannende Geschichten erzählen könnten von dem, wie der auferstandene Jesus ihnen persönlich begegnet ist und ihr Leben völlig neu gemacht hat. Wenn du auf den unwiderlegbaren Beweis der Auferstehung wartest, bevor du an Jesus glaubst, dann wirst du wahrscheinlich bis zum Tag des jüngsten Gerichts warten. Aber dann wird es zu spät für dich sein. Der auferstandene Herr wird dann zu dir sagen, ich kenne dich nicht. Und dann bleibt die Auferstehung eine unglaubliche Geschichte für dich. Aber ich möchte dich heute zu einem Abenteuer einladen. Erfahr die Auferstehung, die Wahrheit der Auferstehung, indem du Jesus dein Vertrauen schenkst und dann erlebst, wie er dein Leben neu macht. Und du kannst dieses Abenteuer, dieses Experiment mit einem kurzen, aber sehr mutigen Gebet beginnen. Das kann so ähnlich lauten wie folgendes. Jesus, wenn du lebst, dann zeig dich mir und verändere in meinem Leben ... Ich weiß es nicht, was gerade in deinem Leben Veränderung brauchst, wo du dir Veränderung wünschst. Weil wenn du dieses Gebet betest, mutig betest, bewusst betest, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der auferstandene Jesus dir tatsächlich begegnen wird und dich verändern wird. Der Täuferprediger Hans Denk hat das einmal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, niemand vermag Christum wahrlich zu erkennen, es sei denn, dass er ihm nachfolge im Leben. Und ich habe das erlebt. Viele haben es vor uns erlebt und hier sind viele in diesem Raum, die das auch so erlebt haben. In dem Moment, wo wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen, erleben wir und erkennen wir ihn, den Auferstandenen, in unserem Leben. Denn Jesus ist noch nicht fertig. Und wir kommen zum letzten Abschnitt in Kapitel 16 von Vers 14, heißt es dann, schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern, als sie gerade beim Essen zu Tisch lagen. Er warf ihnen vor, dass sie nicht geglaubt hatten und uneinsichtig gewesen waren, denn sie wollten denen nicht glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Jesus sagte zu den 11 Jüngern, geht in die ganze Welt hinaus, verkündet allen Menschen die gute Nachricht, das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. An folgenden Zeichen sind die Menschen zu erkennen, die an mich glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und unbekannten Sprachen reden. Wenn sie mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliches Gift trinken, wird ihnen nichts passieren. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das zu den 11 Jüngern gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen. Er setzte sich an die rechte Seite Gottes. Die 11 Jünger zogen los und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr war bei ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen. Die Auferstehung Jesu ist eine unaufhaltsame Wahrheit. Das zeigt sich schon in der Tatsache, dass heute mehr als 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt Ostern feiern, die Auferstehung von Jesus Christus. Und nun höre ich vielleicht schon einige rufen, die sagen, Robert, glaubst du wirklich, dass wir Gift trinken können, wenn wir an Jesus glauben? Ja, ihr lacht. Aber tatsächlich gibt es Berichte davon, dass all diese Zeichen, die Jesus hier erwähnt, in der einen oder anderen Form und noch viel mehr in der Christenheit tatsächlich passiert sind, dort, wo Menschen losgezogen sind im Auftrag und im Vertrauen auf Jesus. Und auch heute noch erleben Christen weltweit übernatürliche Zeichen, Wunder und Heilungen. Dabei ist es ganz wichtig, und das darf man nicht durcheinander bringen. Es geht hier nicht primär um Heilungen um der Heilung willen, um Wunder um des Wunders willen oder um Zeichen an sich, sondern es geht immer darum, dass diese Zeichen dazu dienen, zu bestätigen, dass Jesus wirklich der Auferstandene ist, dass er lebt und auch noch heute wirksam ist. Und das erleben wir gerade auch, gerade dort, wo wir in die Gebiete gehen, wo das Evangelium nicht bekannt ist. Dass dort in vielfacher Weise, auf ganz verschiedene Art und Weise, Gott seine Macht, seine Kraft, seine verändernde, seine heilende Wirkung zeigt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die uns ein Partner von 12 Nations aus Ägypten berichtet hat. Und zwar wird die Geschichte ungefähr so erzählt. Also in einem muslimischen Dorf in Ägypten gab es schon lange keine Christen mehr. Und dann begannen dort einzelne Christen, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Arbeit unter diesen Menschen. Und der wirkungsvollste Ansatz war in Ägypten immer, dass man einfach hilft, wo Leute Hilfe brauchen, also ganz praktische Hilfe. Und dann haben die so medizinische Beratung angeboten für Menschen, die sich sonst keinen Arzt leisten können. Und haben das verbunden mit einer kleinen Botschaft von Jesus. Und so kamen also Menschen in diese Sprechstunde und die Christen dort, eine Mitarbeiterin erzählt das so, da kam eine Frau, sie hatte einen Blutfluss und das wusste aber die Mitarbeiterin damals noch nicht. Und dann erzählte sie die Geschichte von der blutflüssigen Frau und wie sie da so erzählt, also die Frau, die Blutfluss hat seit vielen Jahren und alles Mögliche schon versucht hat und das nichts geholfen hat und sie hat schon ihr ganzes Geld ausgegeben und es ist immer noch nichts gefunden worden und man kann ihr nicht helfen. Und dann kommt sie zu Jesus ganz heimlich quasi, ne, und berührt ihn dann am Gewand und auf einmal wird sie gesund. Und Jesus, er legt das dann auch direkt offen und spricht die Frau an und sie erfährt Heilung an Körper, Geist und Seele. Und diese Geschichte erzählt also diese Mitarbeiterin in Ägypten, dieser Frau, wo sie noch gar nicht weiß. Und mitten im Erzählen steht diese Frau einfach auf und läuft davon. Und die denkt, oh meine Güte, was ist jetzt los? Dann schleppt diese ägyptische Frau ihren Mann mit in diese medizinische Sprechstunde. Und jetzt denkt die Mitarbeiterin, oh, das könnte jetzt ärgerlich werden, weil, wer weiß, ne, vielleicht wollen die hier gerade uns irgendwie verhauen oder die Leute verscheuchen oder irgendwie hier Terror schieben. Aber nee, die Frau sagt, woher kennst du meine Geschichte? Sagt die Mitarbeiterin, die erstmal verdutzt ist, ich kenne deine Geschichte nicht. Ja, du bist ja gerade mir erst hier begegnet. Ich habe nur die Geschichte erzählt, die ich aus der Bibel kenne. Das ist nicht deine Geschichte, das ist eine Geschichte von Jesus aus der Bibel. Sagt die Frau, nein, 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 das ist meine Geschichte. Wort für Wort stimmt diese Geschichte, trifft auf mich zu. Ich habe auch seit so vielen Jahren habe ich diesen Blutfluss und wir haben schon unser ganzes Vermögen ausgegeben und niemand kann uns helfen wegen dieser Krankheit. Und der Mann bestätigt das auch. Was soll die Mitarbeiterin tun? Ich weiß nicht, was ihr getan hättet in dieser Situation. Sie sagt, ich weiß es nicht, ob ich dir helfen kann, aber ich kann für dich beten. Jesus, er kann dich ganz bestimmt heilen. Und so betet also die Mitarbeiterin für diese blutflüssige Frau in Ägypten. Ganz schlichtes Gebet. Und dann gehen die beiden nach Hause mit ihrem Mann. Die Behandlungen gehen weiter. Und 3 Tage später kommt die Frau wieder mit ihrem Mann und dem Imam. Was war passiert? Jetzt dachte sich die arme Mitarbeiterin in Ägypten, jetzt gibt es auf jeden Fall Ärger, weil wenn der Imam kommt, dann ist das kein gutes Zeichen, wenn man eine christliche Veranstaltung macht in einem muslimischen Dorf. Also der Imam fragt jetzt die Mitarbeiterin, hast du für diese Frau gebetet? Nun, was sollte sie tun? Sie sagt ja. Warum? Sagt der Imam, diese Frau ist komplett gesund geworden und sie sagt, dass du für sie gebetet hast. Und dann haben die das auch medizinisch untersucht und tatsächlich, diese Frau ist von ihrer langjährigen Erkrankung geheilt worden. Das Ereignis hat sich natürlich sehr schnell im Dorf rumgesprochen und hat viele, viele Türen geöffnet für Menschen, die vorher nichts mit Jesus und dem Evangelium zu tun haben wollten. Heute gibt es in diesem Ort, so berichten unsere Mitarbeiter, 3 Hausgemeinden. Und diese Entwicklung steht wirklich einfach nur stellvertretend für eine Bewegung in diesem Land. In 6 Regionen in Ägypten gibt es mittlerweile 114 Hausgemeinden. Es sind 42 Gemeinden aus Geflüchteten entstanden, 38 von diesen Gemeinden unter Menschen mit muslimischem Hintergrund. Und im letzten Jahr, 2025, wurde gesagt, sie haben die in dieser Hausgemeindebewegung 104 Menschen getauft, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die Auferstehung Jesu ist eine unaufhaltsame Wahrheit. Und gerade im globalen Süden hat Gott in den letzten 100 Jahren Unglaubliches bewirkt. Im Westen haben wir in der gleichen Zeit leider häufiger das Gegenteil erlebt. Viele Kirchen schrumpfen und die einzige Wirksamkeit von Ostern sehen wir vielleicht nur noch darin, dass wir ein paar ruhige Tage haben, wo wir frei haben. Man könnte sich fragen, woher kommt das? Wie kann das sein, dass man so eine gegenläufige Bewegung hat, wo doch das Evangelium das Gleiche ist? Könnte es sein, dass wir Christen den Glauben an den auferstandenen Jesus verloren haben? Vielleicht halten wir noch an dem Bekenntnis fest, dass Ostern wichtig ist und dass Jesus wirklich auferstanden ist, aber zeigt sich das in unserem Leben? Was würden deine nächsten Menschen in deinem Umfeld sagen? Deine Freunde, deine Familie? Sieht man die Kraft des Auferstandenen, den Glauben an den Auferstandenen in deinem Leben? Wo zeigt sich die Kraft der Auferstehung in meinem Leben? Und es muss nicht immer ein Wunderzeichen sein. Ist mein Christsein nur am Sonntag in der Kirche? Oder vielleicht einmal an Ostern und einmal an Weihnachten? Oder auch am Montag auf der Arbeit sichtbar. Streite ich vielleicht mit meinen Verwandten über die Bedeutung des Glaubens und über die Tatsache der Auferstehung und die Beweise und so weiter und versuche dabei eigentlich nur immer Recht zu behalten und sie ihnen deutlich zu machen, dass sie im Unrecht sind? Oder ist mein Leben wirklich so überzeugend und inspirierend, dass meine Nachbarn neugierig nachfragen, mehr wissen wollen? Mehr wissen wollen von der Freundlichkeit, von der Zuversicht, von der praktischen Nächstenliebe in meinem Leben. Es ist eine Sache, die Wahrheit zu kennen und etwas ganz anderes, sein Leben darauf zu verwetten. Die Wahrheit ist, der Glaube an den Auferstandenen verändert alles. Die Furcht weicht der Zuversicht, der Unglaube weicht der Hoffnung und der Tod weicht dem Leben. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Was macht es mit dir? Amen.